Ja, mit der Liebe, das ist nicht so ganz einfach, ne? Ja, ich freue mich, dass ich zu euch kommen durfte. Herzlichen Dank für die Einladung. Thomas Pieler, bin seit etlichen Jahren in der Andreasgemeinde Pfarrer und freue mich immer, wenn ich auch mal rauskomme aus Leipzig. Also vielen Dank. Ich werde jetzt nicht über diese Sache predigen. Da glaube ich, bin ich gar nicht der richtige Mann dazu. Denn es ist schon schwierig mit der Liebe, das immer so nahe zu bringen, warum man den anderen eigentlich liebt. Aber ich habe eine andere schöne Erfahrung. Ich schaue sehr gern verliebte Brautpaare an. Geht euch das auch so? Hier wird es ja sicher auch Hochzeiten geben, oder? Also, ich finde das immer besonders faszinierend und darum liebe ich auch meinen Beruf als Pfarrer besonders. Es ist faszinierend, wenn dann das Brautpaar vor einem sitzt und sie sich angucken und man merkt, da brennt wirklich eine echte Liebe zueinander. Das ist faszinierend. Darf ich mal fragen, wer hier in diesem Raum verheiratet ist? Oh ja, doch, fast die überwiegenden. Ja, hier rauf muss ich nicht gucken, ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber schön, dass es viele Leute gibt hier, die verheiratet sind. Und darf ich fragen, wer aus Liebe geheiratet hat? Erstaunlich weniger Hände? Nein. Naja, es gibt ja auch andere Gründe, um zu heiraten. Ja? Also zum Beispiel künftiger Schwiegervater, ich gebe Ihnen meine Tochter. Die Mitgift deponiere ich auf der Bank. Der Bräutigam deprimiert, mir wäre lieber, Sie würden mir die Mitgift geben und die Tochter auf der Bank deponieren. Oder Menasse hat in ein respektables Unternehmen eingeheiratet. Herr Menasse, fragt ein Freund, haben Sie eigentlich aus Liebe oder aus Vernunft geheiratet? Nun, das Geschäft aus Liebe, die Frau aus Vernunft. Ja, also es gibt durchaus auch andere Gründe, warum man heiratet. Aber ganz anders, wenn Jesus die Beziehung zwischen ihm und uns beschreibt. Er, der Bräutigam, wir, seine Braut. Es geht eben bei dieser Liebesbeziehung nicht um Berechnung, sondern es geht um eine Liebesbeziehung. Und davon erzählt Jesus in einem sehr bekannten Gleichnis. Und ich hoffe, dass wir bei diesem Gottesdienst ein bisschen was Neues auch darüber erfahren, was dieses Gleichnis wohl uns zu sagen hat. Ich lese mal vor, was Jesus erzählt hat. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingehen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, sagt Jesus, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wann der Menschensohn kommen wird. Die spannende Frage ist doch, was ist eigentlich schiefgegangen bei denjenigen, die als töricht, als dumm bezeichnet werden? Um gleich ein Missverständnis zur Seite zu legen, es gibt hier keine Vorherbestimmung. Die einen sind klug und die anderen haben halt Pech gehabt, sie sind eben dumm. Nein, diese Festlegung gibt es eben nicht von Anfang an, sondern die einen sind im Laufe der Zeit dumm geworden. Was ist schiefgegangen im Leben der fünf, die Jesus am Ende abweisen musste? Der Anfang war doch so gut. Das waren Menschen, die durch Wasser und Geist wiedergeboren worden sind. Die haben am Anfang Jesus geliebt und auf ihn gewartet. Sie haben wirklich zu dieser Brautgemeinde dazugehört und haben am Anfang dem Bräutigam, weil sie verliebt waren, entgegengefiebert. Das waren Menschen, ich will es ein bisschen übertragen, wie das so bei uns in Leipzig läuft. Wir führen immer Grundkurse des Glaubens durch. Und da kommen Menschen, die von Gott und Kirche bisher nicht viel gewusst haben. Und im Laufe des Grundkurses lernen sie Jesus langsam kennen. Sie werden eingeladen, einen Brief an Jesus zu schreiben, wo sie darüber erzählen können, was in ihrem Leben schiefgegangen ist. Anhand der 10 Gebote können sie nachvollziehen, was vor Gott okay ist und was nicht. Und dann schreiben sie in diesen Brief hinein, was schiefgelaufen ist. Aber sie schreiben auch in diesen Brief hinein, wo sie selbst verletzt worden sind. Das heißt, wo andere an ihnen schuldig geworden sind. Und dann können sie auch noch ihre Zweifel und ihre Ängste beschreiben und das in diesen Brief hineinschreiben. Und am Ende des Grundkurses gibt es dann den Abschlussabend, wo ein großes Kreuz im Raum liegt und sie diesen Brief ganz bewusst Jesus übergeben können. Ihre Schuld, ihre Verletzungen, ihre Zweifel und Ängste. Und symbolisch nageln sie dann diesen Brief an das Kreuz und sagen, Jesus, ich möchte mit dir leben, ich möchte mit dir anfangen. Und sie bitten um Vergebung in einem Gebet und Jesus vergibt ihnen. Und so werden die Menschen wiedergeboren, neugeboren aus Wasser und Geist. Was für ein toller geistlicher Anfang. Diese Menschen lieben Jesus und Jesus liebt sie. Genauso hat es auch bei den 10 angefangen. Das waren also nicht Leute, die nicht Jesus geliebt hätten. Aber was ist schiefgegangen im Leben der 5, die Jesus zuletzt abweisen musste? Ein erster Gedanke, wer die Flitterwochen krampfhaft festhalten muss, wird am Ende scheitern müssen. Wenn wir so auf eine Liebesbeziehung schauen, in der Ehe, wunderbar, wenn so am Anfang die Schmetterlinge im Bauch verrückt spielen. Der andere ist Mittelpunkt in allen unseren Gedanken, ist Mittelpunkt in allen unseren Gefühlen. Glückshormone werden ausgeschüttet, Glücksgefühle. Jeder kommt ins Schwärmen, wenn er von dieser ersten Zeit erzählt. So auch die erste Zeit, wenn wir Jesus zum ersten Mal richtig kennengelernt haben, seine Liebe zu uns wirklich persönlich erlebt haben. Was für ein Hochgefühl, was für tolle Erfahrungen, wenn wir erzählen, was für ein Wunder Gott für uns getan hat. Das sind diese Flitterwochen in der Beziehung zu Jesus. Da gibt es starke Emotionen und trotzdem passiert es, dass irgendwann, wie auch in einer Ehebeziehung, und das, denke ich, war hier so ein bisschen der Fall, die Schmetterlinge plötzlich nicht mehr fliegen, die Flitterwochen wie zu Ende sind. die Statistiken zeigen ja, sehr viele Ehen werden so nach 4-5 Jahren geschieden. Der erste Lack ist ab, der Alltag hat Einzug genommen, die Verantwortung für die Kinder, die Erziehung, das alles ist ja kein leichter Job. So auch die Beziehung zwischen dir und Jesus. Vielleicht nach einiger Zeit, wenn die Flitterwochen zu Ende sind mit Jesus, dann fällt dir plötzlich das Aufstehen schwerer. Früher bist du gerne aufgestanden, um nochmal so eine extra Zeit mit Jesus haben zu können. Plötzlich ist das anstrengend. Man erlebt plötzlich Lobpreiszeiten, die mich nicht mehr in den siebten Himmel versetzen. Und dann erlebt man, nicht jedes Gebet wird erhört. So wie wir es uns vielleicht gewünscht haben. Und dann kann es passieren, dass es uns genauso geht wie den 10 Frauen damals. Es heißt, sie schliefen alle ein. Gefühle sind wichtig in jeder Beziehung. Wer aber Flittergefühle auf Dauer braucht, um eine Liebesbeziehung aufrecht zu erhalten, der wird scheitern. Das war bei den 5 schiefgegangen, die Jesus am Ende abweisen musste. Auf Gefühle kann man nicht eine Liebesbeziehung allein bauen. Ein zweiter Gedanke. Wer eine Liebesbeziehung erhalten will, muss Ja sagen zu einer kontinuierlichen Beziehungsarbeit. Das klingt irgendwie nach Arbeit. Ganz richtig. Manche Männer hoffen ja, hier war so einer, zu sehen, dass es ausreicht, wenn man so wenigstens einmal im Jahr, zum Hochzeitstag hoffentlich, den man nicht vergisst als Mann, einen Blumenstrauß mitbringt. Da müsste doch die Frau schon gut bei Laune gehalten werden, oder? Darf ich nochmal fragen, wer ist länger als 5 Jahre verheiratet? Ja, auch vieles, sehr gut. Braucht es in einer Ehe Beziehungsarbeit? Ja? Oder, nur auf dieser Seite? Ja, könnte es sein, dass auch in der Beziehung zwischen dir und Jesus Beziehungsarbeit nötig ist? Hier wird dann berichtet, dass die einen Öl nahmen und die Gefäße mitnahmen, die anderen nicht. Ja, das hat was mit Arbeit zu tun. Oder ist es mehr so, wenn du von Jesus enttäuscht bist, dass du dann die Nähe in seinem Wort nicht mehr suchst und einfach abtauchst? Oder wenn du sein Wort dann plötzlich nicht mehr so gut verstehst wie früher, legst du dann die Bibel weg und sagst, naja, früher hat es schon mehr zu mir gesprochen. Oder ist es dann Ansporn für dich, dass du noch tiefer hineingehst und umso disziplinierter im Wort Gottes liest und forschst? Und der dritte Gedanke. Wer eine Liebesbeziehung bis zum Ziel durchhalten will, muss Ja sagen zur Hingabe und zum Leiden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue immer gern in Gesichter von Ehepaaren, die miteinander alt geworden sind. Wo man die Hingabe aneinander sieht. Bei manchen Ehepaaren ist es sogar so, dass sie sich von einem Jahr zum anderen ähnlicher sogar sehen. Sie färben wirklich aufeinander ab. Aber man sieht auch in ihren Gesichtern das Leiden, was man auch hatte an dem anderen. Aber man sieht auch die Freude über gewachsene Liebe und Beziehung, die deutlich tiefer geht als die ersten Hochgefühle bei den Flitterwochen. Jesus hat uns ja nie im Unklaren gelassen, was Nachfolge bedeutet. Ich möchte mal ein paar Verse vorlesen, was er zur Nachfolge sagt. Die hören wir manchmal so bei evangelistischen Veranstaltungen nicht zuerst, Aber diese Worte sind auch wichtig. Zum Beispiel sagt er, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie ein Meister oder wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wow, das klingt nicht so nach Flitterwochen, oder? Das klingt nach einem Preis der Nachfolge, den wir zahlen müssen, wenn wir dauerhaft in einer Liebesbeziehung zu Jesus leben wollen. Oder noch Matthäus 16, Entschuldigung, wo das dann nochmal vertieft wird, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und dann ähnlich, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Also Jesus, der Bräutigam, mutet seiner Braut eine Menge zu. Und warum macht er das? Nicht um uns irgendwie niederzudrücken, sondern er ist derjenige, der wirklich uns die Wahrheit sagt. Dass das Leben manchmal ganz schön hart ist, auch als Christ. Er macht uns nicht irgendetwas vor. In dem Gleichnis wird ja von Öl geredet. Öl für die Lampen. Ganz wichtig in der Nacht damals, das waren die Straßenlampen, also Orientierung im Dunkeln. Da wurde reines Olivenöl benutzt für diese Lampen. Und wie wird dieses Öl gewonnen? Das Öl fließt aus zerstoßenen Oliven. Sie werden regelrecht zerdrückt, zerstoßen. Es wird ein gewaltiger Druck ausgeübt, um das Öl zu gewinnen. Die fünf Klugen haben sich diesen Prozess von Hingabe und Leiden ausgesetzt. Die fünf Dummen sind diesen Prozessen in ihrem Leben ausgewichen. Ist Jesus ausgewichen? Natürlich hätte Jesus auch ausweichen können. In Gethsemane hat sich Jesus diesen Prozess von Leiden und Hingabe gestellt. Welche Bäume finden wir im Garten Gethsemane? Olivenbäume. Jesus schreit zu Gott, lass den Kelch an mir vorübergehen, wenn es möglich ist. Ein gewaltiger Druck entsteht an diesem Ort. Jesus wird in diesen Minuten in Gethsemane wie zerstoßen und zerdrückt. Kostbares Öl tritt hervor in den Stunden des Leidens. Jesus wird ein Überwinder durch seine Hingabe, durch sein Leiden. Gethsemane ist ein Ort der Liebeshingabe an uns. Warum nahm er das auf sich? Weil er dich liebt. weil ihm kein Preis zu groß war, dich zu lieben. Deshalb hat er Gethsemane durchgestanden. Dort wurde über diesen Druck dieses kostbare Öl erzeugt oder wurde deutlich. Gethsemane, ein Ort der Liebeshingabe an dich und mich. Ich glaube, dass jeder Christ seine Gethsemane-Erfahrung hat. Dass jeder Christ an diesen Punkt kommt wie Jesus, solche Gethsemane-Erlebnisse erleben zu müssen. Und dann ist die Frage, werden wir ausweichen und fliehen? Oder werden wir wie Jesus, um der Liebe willen für Jesus, diesen Prozessen standhalten? Und wird dieses kostbare Öl, was uns Licht gibt für den weiteren Weg, erzeugt? Die Bibel sagt da ganz eindeutige Punkte, dass das auf uns zukommt. 1. Petrus 4. Da heißt es, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Eine Frage muss aber noch geklärt werden. Wieso geben die Klugen nichts ab von ihrem Öl? Ist das nicht lieblos? Wenn es möglich gewesen wäre, hätten sie es sicher gemacht. Doch es ist nicht möglich. Warum? Eine gelebte Liebesbeziehung zu Jesus kannst du nicht auf einen anderen übertragen. Denn darum geht es ja in diesem Gleichnis. Deine persönliche Gethsemane-Erfahrung, wo dieses kostbare Olivenöl hervorkommt, das kannst du nicht jemandem geben. Diese Gethsemane-Erfahrung hast du durchgemacht. Eine Liebesbeziehung zu Jesus ist zutiefst persönlich und intim. Sie ist einmalig und unteilbar. Jesus sucht ja nichts anderes als diese persönliche Liebesbeziehung zu dir und zu mir. Was zählt zuletzt? Was sagt Jesus? Was zählt zuletzt? Wann werden wir beim Hochzeitsfest dabei sein? Sicherlich nicht, weil wir getauft sind. Sicherlich nicht, weil wir sagen, wir gehen immer mal in den Gottesdienst. Sicherlich nicht, weil wir irgendwo aus Tradition halt zur Kirche dazugehören. Das ist nicht der Zugang zum Hochzeitsfest. Ich denke, wenn wir nicht bei den Flitterwochen stehen bleiben, wenn wir bereit sind, die nötige Beziehungsarbeit zwischen mir und Jesus, dass wir dieser Beziehungsarbeit nicht ausweichen. Und wenn wir Ja sagen, dass eine Liebesbeziehung auch immer etwas kostet und jede Liebesbeziehung auch etwas mit Leiden zu tun hat. Leidenschaft, das, was man sich wünscht innerhalb einer Ehe. Da kommt das Wort Leiden vor. auf Englisch Passion. Es hat was mit Leiden zu tun, wenn wir uns auf eine Liebesbeziehung einlassen. Nur dann macht Hochzeit Freude, wenn wirklich Liebe das Motiv ist. Und aus diesem Grund muss Jesus die fünf Dummen, die sich nicht auf eine Beziehungsarbeit eingelassen haben, muss er sie ablehnen, weil es eben keine Arbeitsbeziehung ist. Es ist eben nicht, dass wir eingeladen werden zum Dienstjubiläum, weil wir so schön und viel für Jesus gearbeitet haben. Am Ende zählt nur die Liebe. Und dann werden wir auch eine wunderbare Hochzeit mit Jesus, unserem Bräutigam, feiern. Alles andere zählt bei Jesus nicht. Auf die Liebe kommt es an. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du, wenn du die Liebesbeziehung zu Jesus verloren hast, dich ganz neu auf den Weg machst. Du kannst nicht von der Liebesbeziehung deines Ehemannes leben, du kannst nicht von der Liebesbeziehung deiner Ehefrau leben, wenn es um Gott geht, sondern du brauchst eine Leidenschaft, Gott zu suchen und diese Liebesbeziehung zu erneuern. Am Ende zählt nur die Liebe. Alles andere wird uns nicht zu Jesus bringen. Und ich mache euch Mut, egal wo ihr gerade steht, vielleicht noch bei den Flitterwochen, wenn ich die jungen Leute hier anschaue mit Jesus, super. Aber es gibt ja auch Leute im schönen Mittelalter, wie ich es auch bin, wo ganz neu gefragt wird, bin ich bereit, diese Liebesbeziehung zu Jesus zu pflegen und mich neu entfachen zu lassen? Und es geht nicht darum, dass wir die Liebesbeziehung selber machen können. Aber in der Gemeinschaft, wenn wir mit Jesus zusammen sind und ihn anschauen, dann wird seine Liebe uns neu entfachen. Er hat alles getan. Er hat Gethsemane überlebt für dich und für mich. Er hat das Kreuz überlebt für dich und mich. Nur aus einem Grund. Weil er dich liebt, weil er mich liebt. Das ist der Preis einer Beziehung, die wirklich Frucht bringt am Ende. Es ist die Liebe. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr Liebhaber Gottes seid. Dann werden wir uns auch im Himmel wiedersehen. Ich freue mich drauf.